Erwachsener Podcast Episode 47, da bin ich wieder. Liebe Freundinnen und Freunde der Nacht und Trägerinnen und Trägerinnen von Armbanduhren und anderen staatlichen Auszeichnungen. Ich bin auf einer meiner Seminarreise unterwegs und ich begegne hier immer wirklich interessanten Menschen. Und heute ist Katrin bei uns. Herzlich willkommen in der Show.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir wollen uns heute unterhalten über einen Teil unserer Arbeit, der in den letzten Monaten vor allen Dingen auch viel in der Politik zu finden war. Und zwar geht es um Menschen, die Bürgergeld beziehen. Denn Katrin arbeitet in einem Jobcenter irgendwo in Deutschland und hat auch mit den Menschen zu tun, mit denen ich zu tun habe, als psychologischer Berater im Auftrag eines Jobcenters. Und diese Menschen sind eigentlich das Thema, was mich umtreibt, denn es ist noch nicht so lange her, kurz vor der Wahl, tönte in meinem Radio morgens ein Politiker mit den Worten: Diese Millionen Menschen können morgen um 8 alle arbeiten gehen. Ist dir sowas schon mal begegnet?
Ja, das ist unglaublich. Ich habe ganz andere Menschen auf Arbeit bei mir, in meinem Kundenkreis. Und es sind so viele Menschen krank, die möchten gerne arbeiten. Die setzen sich selber so unter Druck, ja, und sind verzweifelt und haben keine Geduld mit sich und möchten unbedingt jetzt arbeiten gehen und können das nicht. Und wenn die solche Nachrichten hören, das ist natürlich für sie ein absoluter Schlag in den Magen.
Ja, und das übt ja auch Druck aus, ne?
Also wenn, absolut.
Wenn die Menschen denken, dass andere Menschen so über sie denken, das ist nicht der. Also mir begegnen eben auch sehr viele interessante Menschen, ja, die aus verschiedenen Gründen eben in der Situation sind, in der sie sind, ob es Kinderbetreuung ist, ob es Pflege von Angehörigen ist, ob es tatsächlich Krankheit ist. Und das, was ich beobachten kann, ist, und das, was ich immer gerne sage, ist, viele Menschen sind im sozialen Rückzug, weil sie sich schämen für ihre Lage. Ja. Erlebst du das auch so?
Auf jeden Fall. Arbeitslosigkeit macht Angst, macht Stress, sorgt für sozialen Rückzug, denn ich erlebe das selber, wenn ich in einem neuen Verein bin, die erste Frage ist, was machst du beruflich? Mhm. Und wenn ich das nicht beantworten kann, wenn ich das nicht beantworten mag, dann schließe ich mich auch gar nicht irgendeinem neuen Verein an, dann versuche ich mich auch ehrenamtlich gar nicht so zu engagieren, ja, wie ich das vielleicht gerne machen möchte, weil ich mich dafür schäme.
Ja.
Und dann diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, Hartz IV, ist für viele Kunden ganz schwierig und die bekommen dann teilweise schon Schweißausbrüche und brechen in Tränen aus, einfach nur, weil sie ins Jobcenter gehen müssen, ja, und weil sie diesen Stempel aufgedrückt bekommen haben und sich das selber auch annehmen dann.
Man wird ja zu dem, was man über sich erzählt, ne?
Ja.
Und wenn ich eben so etwas über mich erzählen muss oder gar nicht möchte, dann wird es schwierig für alle. Ja. Mir geht das eben auch so, dass ich solchen Menschen begegne, als auch als psychologischer Berater, und natürlich versuche, gemeinsam mit den Kollegen irgendwie einen Anfang zu finden, wo es wieder weitergeht. Und die Schwierigkeit ist dabei, glaube ich, auch eben diese äußere Betrachtung. Und ich mache das hier auch, um ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben für solche, ja, Menschen, weil sie sind es ja wert. Ja, also,
auf jeden Fall.
Es ist immer nicht so einfach, weil die Ämter, das ist jetzt nicht das Jobcenter speziell, aber Ämter eben oft Verfahren haben, die nicht auf den Menschen abzielen, sondern auf das Verfahren selbst. Ja, das muss in Ordnung sein, das muss alles richtig sein. So, und dann fehlt die Flexibilität vielleicht ein bisschen, sich für den Menschen einsetzen zu können. Und ich habe von dir im Vorgespräch gehört, dass du das doch ein bisschen anders machst als so 0815.
Ja, und da freue ich mich, dass ich auch nicht alleine bin, sondern dass meine Kollegen das zum Teil auch sehr intensiv begleiten und auch aufsuchende Arbeit machen und auch die Kunden in ihren Lebenswirklichkeiten wahrnehmen. Mhm. Das ist natürlich bei all den Vorgaben, die es da teilweise gibt, nicht immer leicht umzusetzen, aber wir möchten den Menschen helfen und nicht unbedingt das System bedienen. Und wenn der Mensch die Hilfe bekommt, die er wirklich braucht, dann kann er auch viel besser wieder in sein Leben integriert werden, in die Gesellschaft integriert werden und dieses Gefühl haben, ich bringe meinen Beitrag.
Ja. Kannst du mal ein Beispiel erzählen? Das ist natürlich anonymisiert, aber wie du so vorgehst, wenn jemand neu zu dir kommt?
Wenn jemand ganz neu zu mir kommt, dann bin ich erstmal derjenige, die aufklärt, warum wir gerade zusammen sind. Dass es darum geht, um sich gegenseitig kennenzulernen, dass Vertrauen da sein muss und dass man einfach nur gemeinsame Ziele festlegen mag, den anderen kennenlernen möchte, so wie er ist und nicht so, wie ich also ganz viele Kunden denken, dass ich erwarte, dass sie sofort in Arbeit gehen und dass sie funktionieren müssen. Und dann ist meine Aufgabe einfach mal zu sagen, dass sie jetzt nicht sofort funktionieren müssen, sondern dass es jetzt darum geht, mal sie zu sehen und wo sie gerade stehen, was sie brauchen und dass sie auch mal äußern dürfen, welche Unterstützung sie sich wünschen. Ganz oft wollen die Leute raus aus dem Bürgergeld und wollen eine Veränderung, wissen aber nicht, wie es geht. Ganz viele haben Angst, weil sie auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt haben auf dem Arbeitsmarkt, im Sozialen, egal wo. Und sie leiden aber darunter und sie möchten gern eine Veränderung. Und dass ich dann nicht diejenige bin, die im Gegenüber der Feind bin, sondern dass ich derjenige bin, der unterstützt, der begleitet, der auch sagt, ich nehme jetzt die Zeit und ich sehe dich. Und das ist so schön, welche Ressourcen du hast. Und die Menschen, die wissen gar nicht, welche Fähigkeiten sie haben. Ganz viele denken, das gelingt mir doch so leicht. Und dann ist das ja gar nicht drüber wert, drüber zu sprechen.
Ja.
Aber die Fähigkeiten, die jeder Einzelne hat, die werfen mich manchmal so um, wo ich dann denke, Wahnsinn, was derjenige macht. Der pflegt die Oma und den Vater und kümmert sich auch noch nebenbei um das Kind. Und ist dann auch noch sehr schlecht mit sich selbst, weil er sagt, das ist ja nicht genug.
Ja.
Und dann einfach mal wieder zu spiegeln und zu sagen, das ist genug, das ist wirklich in Ordnung. Oder dass man auch die Erlaubnis ausspricht, man darf sich jetzt um die Gesundheit kümmern, dass man anschließend wieder voll leistungsfähig ist. Das ist ganz wichtig. Und im Erstgespräch einfach nur das Bild zurechtrücken, das, was draußen so kursiert, einfach zu klären, nein, auf Augenhöhe, wir gemeinsam an einem Tisch und so weit, wie du lässt, bin ich an deiner Seite und gemeinsam schauen wir in deinem Tempo, wo es hingehen soll. Nicht ich bestimme über den Kunden, sondern der Kunde bestimmt, welcher Weg seiner ist. Ich gebe Impulse, ich gebe Beispiele, ich mache Mut. Das ist meistens nicht in einem oder zwei Gesprächen geklärt, sondern das braucht einfach Vertrauensarbeit. Und dann aber auch Taten zu zeigen und zu zeigen, wir machen das vielleicht gemeinsam, wir vereinbaren gemeinsam Termine bei anderen Behörden oder aber wir sprechen auch tatsächlich drüber, welche Entwicklung hast du denn schon gemacht in den letzten Wochen und Monaten und schau doch mal, wie gut das geklappt hat.
Ja.
Und dann klappt der nächste Schritt auch. Das ist so das Überwiegende, was mich so in den ersten Phasen begleitet.
Das klingt nach einem Willkommen.
Ja, das ist eine wunderschöne Arbeit, Menschen begleiten zu dürfen, wenn die sich wirklich anvertrauen und zu sagen, ich bin verschuldet und ich traue mich nicht mehr an meinen Briefkasten, weil da Rechnungen drin sind. Und hätte ich gewusst, dass eine Einladung von Ihnen drin ist, wäre ich gekommen, aber ich habe den Brief schon gar nicht aufgemacht, denn es könnte eine Mahnung sein und ich habe keine Ressourcen und keine Möglichkeiten, wie ich das angehen kann. Und dann dem Kunden zu sagen, es gibt eine Schuldnerberatung und es gibt externe, wirklich professionelle Helfer und die könnten wir mit einbinden, wenn du es zulässt und wenn du es möchtest. Da fällt ganz vielen Leuten eine unglaubliche Last und das ist so schön, den Menschen begleiten zu dürfen, wenn er gerade vielleicht eine Orientierung verloren hat oder nicht an sich glaubt und dann zu zeigen, selbstwirksam schaffst du das, du kannst diesen Weg gehen und nicht ich gehe den Weg für den Kunden, sondern das muss der selber machen. Das ist anstrengend.
Ja.
Und das sehen ganz viele von außen gar nicht, wie anstrengend und wie belastend das ist, wenn man arbeitslos ist.
Ja, und wenn dann gerade solche Sachen wie Schulden hinzukommen, und du beschreibst das genau, wie ich es auch erfahre, dass eben ab einem bestimmten Stadium der Angst Briefe nicht mehr aufgemacht werden, da ist ja auch so eine Art Hoffnungslosigkeit dabei, weil ich kann es ja sowieso nicht bezahlen, warum soll ich das aufmachen? Und dann bleibt das liegen, dann summieren sich Mahnkosten. Und das weiß man natürlich mit dem Sachverstand, aber die Emotionen, also Angst zum Beispiel, sind so stark, dass man da nicht mehr ran kann. Und ich sage immer zu meinen Klienten, bitte, wenn die Briefe farbig werden, nicht liegen lassen.
Ja,
denn ich habe viel auch mit Ersatzhaftstrafen zu tun, die da ja nichts besser machen. Ne? Da geht man ins Gefängnis, davon ist die Strafe aber nicht weg, wenn man wieder rauskommt. Die Geldstrafe ist immer noch da. Ja. Frage ich mich, wozu ist das gut?
Ja.
Und dann eben die Möglichkeit zu erreichen, gemeinsam mit der Beratung das umzuwandeln in Sozialstunden. Und dann ist es auch weg, wenn man es abgearbeitet hat. Aber das wissen ja die meisten nicht. Die lassen das so über, müssen das so über sich ergehen lassen. Das beschäftigt mich wirklich sehr.
Ja, ja.
Das, also gerade diese Möglichkeiten, die man in der Lage hat, wo gibt es die Informationen? Ja, und denn ich beobachte eben auch in der digitalen Kompetenz so ein gewisses Abgehängtsein dann.
Ja.
Ja. Und das ist halt unsere Arbeit, deine und meine Arbeit, sowas zu bringen. Und also ich finde das auch sehr wertschätzend und finde das auch, also für mich auch erfüllend, ne, wenn man jemanden begleiten kann aus dem ledigen Wohnheim in wieder eine eigene Wohnung zu haben, dieses Gefühl dann zu sehen, wie das ist, wenn man dann Schlüssel hat und da wieder reingehen kann und die Tür zumachen kann und eine eigene Wohnung hat, da geht einem das Herz auf.
Ja, ja. Das Leuchten in den Augen, wenn ja. Jemand wirklich das erste Mal etwas alleine geschafft hat. Und teilweise ist das manchmal wirklich die erste Lebenserfahrung, dass derjenige sagt, ich habe einen Praktikumsplatz ergattert, das erste Mal wurde ich gesehen und ich wurde genommen und freut sich unglaublich dafür, dass es einfach geklappt hat und so eine positive Erfahrung hat und dann, wenn es dann sogar noch in Arbeit geht, umso besser. Und wenn nicht, dann war es dann aber zumindest dieser eine Erfolg und dann geht es weiter.
Genau, die Erfahrung auch, ne? Also die Erfahrung, die alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern nach 9 Jahren zu Hause zu sehen, wie sie mit mir gemeinsam bei Edeka ein Praktikum ergattert hat und wie sie dann an der Kasse thront. Und wie sie groß wird, wo sie vorher nur gebückt war, wie sie mit diesen Leuten interagiert und dann auch noch am Ende übernommen wird. Das heißt, der Chef sagt, du, dich behalten wir hier.
Das ist großartig.
Das ist toll.
Ja. Das sind so die Gänsehautmomente, für die man lebt.
Sie sind nicht so oft, ich glaube, das geht ja nicht anders als mir.
Ja.
Aber es gibt sie, dafür arbeiten wir ja. Und mich belasten eben im Gegenteil eben solche Darstellungen wie, dass Menschen freiwillig ins Bürgergeld gehen, weil sie nicht mehr arbeiten wollen. Ich habe noch nie so einen Menschen kennengelernt.
Nein, gar nicht.
Du auch nicht, ne?
Überhaupt nicht. Also in meiner Lebenswirklichkeit auf Arbeit ist das unvorstellbar. Die Menschen, die möchten nicht ins Jobcenter und die sind froh, wenn sie einen Job haben und vielleicht Wohngeld aufstockend bekommen oder verzichten freiwillig auf das Geld, obwohl es ihnen zusteht, obwohl es einen Rechtsanspruch hat. Ja. Hauptsache, sie haben nicht diesen Stempel.
Genau. Ich habe das in der vorletzten Woche einem meiner Klienten vorgerechnet, was denn im Mindestlohn, leider habe ich sehr viele Menschen, die keine Ausbildung haben, keinen Schulabschluss haben, aber was im Mindestlohn tatsächlich übrig bleibt, also netto vom Brutto. Und das war für den eine Erkenntnis, dass es ja gar nicht so wenig ist, also gar nicht so wenig wie das Bürgergeld. Also dieser Abstand, von dem auch immer alle geredet haben, der ist so, also das lohnt sich gar nicht, arbeiten zu gehen. Wenn man das mal praktisch vorführt, gibt ja alles im Internet, ne?
Ja, kannst
den Brutto-Netto-Rechner alles ausrechnen. Das war, da habe ich eine Erkenntnis reifen sehen bei jemandem.
Ja?
Weil einfach nur, weil dieser, lass uns doch mal gucken. Wir gucken mal rein gemeinsam, wir rechnen mal aus. Wir sind jetzt bei 13,90 € irgend sowas im Mindestlohn. Was kommt denn dabei raus? Und das sind immer so kleine Schritte, die aber für den einen oder anderen Menschen wirklich eine Wirkung haben. Ja? Also das macht mir Spaß. Die Art und Weise, wie diese Menschen behandelt werden, halt in den Medien, die macht mir großen Ärger und großen Frust, das muss ich mal so sagen. Und ich möchte manchmal, aber ich weiß ja, ich bin ja allein, es gibt ja verschiedene Lobbyversuche, einfach nur das Interesse wecken an diesen Menschen und eben darauf hinweisen, das sind Menschen wie du und ich und man kann durch eine Scheidung, Krankheit, irgendwas nach einem Jahr Arbeitslosengeld 1 ganz schnell da landen, wo wir unsere Klienten, deine Kunden, sie wiederfinden.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Das kann auch der 20-Jährige, also ein Unternehmer sein, der 20 Jahre Berufserfahrung hatte und selbstständig war.
Ja.
Der fällt genauso in das Bürgergeld hinein wie die Person, die gerade frisch verwitwet ist und der Ernährer gestorben ist. Und das kann alle treffen. Das kann jeden jederzeit treffen.
Ja. Aber es ist ja auch gut, dass es sowas gibt dafür.
Auf jeden
Es gibt
Fall.
Viele Länder, da gibt es sowas gar nicht. Da fällst du ins Bodenlose. Und die Frage ist ja, wurde ja auch diskutiert, können wir uns das leisten? Und ich denke, wir sollten uns das sogar leisten. Weil es eben ein soziales Netz ist, das letzte soziale Netz, ne, das es noch gibt.
Ja,
darunter ist dann nichts mehr.
Ich finde immer, wir können uns die Alternative nicht leisten.
Da hast du recht, ja. Weil das kostet ja auch Geld. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jemand, der nicht vom Jobcenter betreut werden würde, der hat ja laut Bundesverfassungsgericht ein Anrecht auf das Existenzminimum.
Genau.
Ja, das gilt ja einfach. Und die Frage ist, wie man das dann eben organisieren würde. Darüber denke ich auch nach. Und ich gibt ja jetzt im Hinblick auf den Juni, glaube ich, mit der neuen Gesetzgebung. Wir sind alle gespannt, was uns da erwartet.
Schauen wir mal.
Ja, gibt es Nachrichten auch nicht in den Jobcentern dazu, was da jetzt auf uns zukommt?
Zu mir ist noch nichts vorgedrungen.
Okay. Ich habe ein bisschen in der Politik rumgehorcht und ich habe gehört, dass also die Förderung doch als notwendig gesehen wird. Also nicht nur die Leute zu verwalten, sondern eben auch Geld für Förderung auszugeben, also Berufsförderung, Schulung und so weiter. Aber eben auch Betreuung über Träger, da wo eben deine Kollegen es nicht allein schaffen. Ne? Da zieht man ja Träger ran. Und für mich ist das eine sehr erfüllende Arbeit. Und was mir, danach wollte ich dich auch fragen, was mir ein bisschen auf der Seele liegt, sind ganz junge Menschen, die tatsächlich ihren Start im Bürgergeld haben, vielleicht auch noch aus einer Familie kommen, also aus einer Bedarfsgemeinschaft kommen und ohne Schulabschluss, ohne Berufsabschluss einfach so dahin leben. Ja? Und natürlich haben die Jobcenter damit auch Schwierigkeiten. Was machst du denn mit dem jetzt? Ne? Es gibt Möglichkeiten, Förderung und so weiter. Aber auch hier finde ich eben Rückzug vor.
Ja.
In diesem Fall Rückzug ins Spielen, ins Gaming oft. Realität verlassen, ne, so. Und so eine Art eingerichtet sein. Also das ist so okay.
Ja, wobei ich oft das Gefühl habe, dass eigentlich Angst dahinter steckt und die Ausrede ist dann das ist ja okay so. Mhm. Spätestens wenn dann die Klassenkameraden, die ehemaligen Klassenkameraden, dann drüber erzählen, dass sie eine Familie gründen, dass sie vielleicht ein Haus kaufen oder irgend sowas ist. Spätestens dann zieht es nicht mehr, diese Ausrede, ich habe mich eingerichtet und das ist ja so, sondern dann kommt ein, ach du meine Güte, und jetzt habe ich den Anschluss verloren. Und meistens ist es meiner Erfahrung nach so, dass dann die Leute sagen, jetzt gebe ich es zu, es war Angst. Es ist immer noch Angst da, aber ich bin jetzt bereit, mich dieser Angst zu stellen und ich würde jetzt gerne mit Hilfe einer Förderung einen neuen Berufsabschluss erwerben oder aber einen Gabelstaplerschein machen oder was auch immer oder einen Kurs machen. Ganz oft ist es Angst, einfach schon in einer Gruppe, Teil einer Gruppe zu sein und sich dort zu zeigen. Und es ist nicht, ich habe keine Lust zu arbeiten, sondern ich müsste bei einem Bewerbungstraining vielleicht Teil einer Gruppe sein und müsste dann dort mich vielleicht outen, würde dort gesehen werden, wie ich bin. Und dann hilft es vielleicht anfangs zu sagen, naja, ich habe mich ja eingerichtet und das passt ja eigentlich. Aber tatsächlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Menschen glücklich sind. Also ich erlebe ganz viele Menschen, die wirklich im tiefsten Inneren unglücklich sind im Bürgergeldbezug und sich ein anderes Leben wünschen und sich auch eine Chance wünschen, dass sie einfach ihren zweiten Start dann bekommen.
Ja.
Und auch gerade junge Menschen, hast du vollkommen recht.
Ja, und da eben, das treibt mich auch ein bisschen um, weil es ist tatsächlich so, es wird ja mit jedem Jahr schwerer. Mit jedem Jahr, mit dem man, das man verbringt, wo nichts geschieht, außer dass vielleicht mal ein neues Spiel herauskommt oder keine Ahnung. Wird es ja schwerer für diese Menschen, weil man einfach die Zuversicht ja langsam verliert. Ne? Es verändert sich nichts. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, die anderen gründen Familien oder gehen ins Ausland oder bauen sich was auf und man ist immer noch an der gleichen Stelle. Das ist ziemlich frustrierend, denke ich.
Und gerade finde ich bei diesen jungen Menschen, die dann im Lebenslauf vielleicht wenig vorweisen können, ist aber trotzdem so viel Kompetenz da. Mhm. Etwas, was privat erworben wurde und viele sagen, ach, ich kann ja gar kein Englisch. Und wenn man dann aber auf YouTube nehmen die Videos auf und sprechen die ganze Zeit Englisch, man denkt sich, unglaublich, welches Wissen da ist. Und wo ich dann sage, du hast doch gesagt, du kannst kein Englisch. Und dann hast du ein eigenes Video hochgeladen und etwas präsentiert und sprichst die ganze Zeit Englisch. Naja, das ist ja Gamer-Englisch. Nein, unglaublich. Ja, also auch diesen Menschen wiederzuspiegeln, das, was du die ganze Zeit gemacht hast, das ist auch eine Ressource, das ist auch eine Kompetenz und darauf kannst du aufbauen. Ja. Und lass uns einfach mal schauen, wo es hingehen könnte, in welche Richtung. Ob derjenige das dann macht oder nicht macht, ne? Das ist dann seine Entscheidung. Aber einfach mal diesen Blick zu wagen, welches Leben wäre denn möglich?
Ja.
Ja, das erfordert auch schon Mut von den Teilnehmern, das mal zuzulassen gedanklich.
Genau, also die Vision auch mal anzunehmen, ne, die du ihnen anbietest damit. Ja. Deshalb beobachte ich auch bei vielen jungen Leuten, die so auf Twitch unterwegs sind, das so als Hobby nehmen. Ne, also sie spielen einfach, andere Leute gucken ihnen dabei zu.
Ja.
Was auch von einigen, wie soll ich sagen, also Menschen in unserer Branche eher so abgelehnt werden. Die zocken ja nur. Ne? Und da ich gewohnt bin, ressourcenorientiert zu arbeiten, ist das ja auch eine Ressource. Da hat ja jemand was gelernt. Ja? Und hat den Mut, sich auch zu präsentieren in der Öffentlichkeit. Ne?
Absolut.
Die Menschen gucken einem ja zu, die schicken einem Fragen im Chat. Andere Sprachen werden benutzt. Richtig? Genauso.
Ja.
Und genau wie du sehe ich da auch eine Ressource, ich sehe da eine Kompetenz drin oder Kompetenzen drin. Ja. Natürlich kann nicht jeder ein YouTube-Star werden und auch nicht mit Unterstützung des Jobcenters.
Ja, und nicht jeder kann Game Designer werden, ja. Aber dieses, was spricht denjenigen an, das zu machen, und das ist die Kreativität, das ist genau. Vielleicht das Offene, das Kommunikative, und da gibt es so viele Branchen und so viele Berufe, wo man genau diese Kompetenzen nutzen kann.
Ja.
Man muss es einfach nur wissen, wo es ist, und ganz viele sind unglaublich sozial vernetzt, dann online.
Ja.
Im sozialen Rückzug, ja, sie treffen sich nicht mit den Freunden, weil sie sich dann vielleicht doch schämen und nicht rausgehen, aber über dieses Tanz, und wo ich dann denke, es ist gut, dass es das auch gibt, dieses Online, Online-Freunde zu haben. Schwierig wird es, wenn es dann nur Online-Freunde
ja,
sind.
Ja, genau.
Aber im ersten Moment, Hauptsache derjenige ist nicht einsam.
Mhm.
Ja. Dann kann man schauen und dann kann man auch die Freunde mit einbeziehen in die Berufsfindung oder ne, in die Berufswahl und diese Einschätzung, was kannst du denn gut, was möchtest du, was sind deine Fähigkeiten, und die sind oftmals sehr unterstützend dann.
Mhm.
Also das erlebe ich schon, wo man denkt, ach eigentlich ist es die Generation, wo ganz viele abfällig drüber sprechen, die sitzen den ganzen Tag vorm Computer oder die ganze Nacht.
Ja.
Tagsüber ja nicht, sondern die ganze Nacht über
vom
Computer, aber die geben sich untereinander Halt und bestärken sich und ermutigen auch auszubrechen aus diesem Kreis. Also ich habe jetzt noch keinen Kunden erlebt, der von seinen Freunden zurückgehalten worden sei und entwickel dich nicht, sondern das schaffst du, mach das, geh deinen Weg. Genau, das finde ich ganz wichtig.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Gesundheit kommen, weil das für die vielen Menschen da draußen, die uns jetzt vielleicht zuhören, gar nicht so auf dem Schirm ist. Ne? Also dass viele dieser Menschen, mit denen wir arbeiten, krank sind.
Mhm.
Auch junge Leute, dass auch Abhängigkeitskrankheiten bestehen. Marihuana ist sehr verbreitet zum Beispiel. Und dass aber das Problem für das Jobcenter ja ist, wenn es ein Gutachten über eine Arbeitsfähigkeit herstellen möchte, wird ja nicht der Mensch selbst begutachtet, sondern die Ärzte werden angefragt, ob es Befunde gibt über sie. Wenn die Menschen aber nicht zum Arzt gehen, wegen dem sozialen Rückzug, wegen Scham, was auch immer, vielleicht sogar wegen Geld, weil man irgendwo was dazu zahlen muss, dann gibt es keine Befunde.
Genau.
Und das Jobcenter schreibt jemanden arbeitsfähig, der aber nicht arbeitsfähig ist. Das ist ein großes Problem, finde ich.
Ja. Und da setzt dann mein Weg an, demjenigen gut zuzureden und vielleicht ein Einzelcoaching zu ermöglichen, dass er dann Unterstützung bekommt und dann erstmal an den Hausarzt angebunden ist und dann sich die Lebensqualität dieses Menschen verbessert. Es ist ja gar nicht mein Ziel, dass ich ein ärztliches Gutachten habe und dem Menschen geht es immer noch schlecht, sondern es ist ja wirklich mein Anliegen, dass es dem Menschen besser geht und was immer ihm da hilft, welche Diagnostik oder welche Therapien es dann gibt.
Ja.
Diese Anbindung an das Gesundheitssystem ist ganz wichtig. Und das erlebe ich aber oft bei einer Sozialphobie. Traut man sich ins Arztzimmer rein? Wie kommt man da überhaupt hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Und das ist ganz schwer.
Ja, das ist meine Arbeit, tatsächlich zu den Ärzten zu begleiten, zur Schuldnerberatung mit dem Menschen hinzugehen, denen die erste Angst zu nehmen und ihn erleben lassen können, dass da auch jemand Freundliches ist. aber genauso auch zu helfen, wenn wieder ein Rückzug ansteht. Das ist ja kein linearer Prozess. Ne? Wir haben jetzt hier begonnen und jetzt geht das beinahe von allein, sondern es gibt eben Rückzüge und dann kommt wieder diese Angst und Scham. Ich habe mich da rausgezogen aus der Schuldnerberatung. Die wollen mich bestimmt nicht mehr, weil ich mich nicht gemeldet habe. Dann eben zu sagen, nein, das sind auch Profis, die kennen diese Zustände und die wissen, dass das passieren kann. Und wenn du dich zurückmeldest, dann kriegst du sicherlich einen neuen Termin. Das erlebe ich ja immer wieder. Ja, also für euch da draußen eben, das ist, man fragt sich ja immer mal, was machen die im Jobcenter eigentlich den ganzen Tag, ne? Wenn man nicht damit zu tun hat. Ja, so. Und das ist, glaube ich, ein guter Einblick hier gerade. Es ist natürlich viel Verwaltung, viel, natürlich.
Ja.
Ja, also auch bei mir ist die Hälfte der Arbeit Dokumentation. Das gehört sich ja auch so. Wenn wir von Steuermitteln bezahlt werden, muss das auch dokumentiert werden. Aber es ist sehr viel Arbeit mit dem Menschen, Arbeit, die nicht gesehen wird von draußen, wenn man nicht weiß, worum es da eigentlich geht. Ne? Mhm. Und es ist ganz kleinteilige Arbeit, das hast du ja gerade auch so beschrieben. Ne? Das ist eben vielleicht zur Erklärung nochmal, also Langzeitarbeitslosigkeit, nach meiner Beratung macht Langzeitarbeitslosigkeit krank auf lange Dauer, darum heißt es ja so. Es beginnt meistens mit dem Verlust der Tagesstruktur, wenn es keinen Grund gibt, Dinge zu einer bestimmten Zeit zu tun. Das erleben wir selber im Urlaub. Lass uns mal 3 Tage in Urlaub fahren. Am 4. Tag, och, lass uns noch ein bisschen ausschlafen hier.
Genau.
Das, so beginnt es mit der Tagesstruktur. Und dann gehen so nach und nach andere Fähigkeiten, ich will nicht sagen Fähigkeiten, Gewohnheiten verloren, die wir eigentlich so haben, weil uns unser Tagesrhythmus steuert. Ne?
Ja.
Also wenn ich meine Kinder morgens zur Schule bringen muss, habe ich einen klaren Auftrag. Ne? Mhm. So, danach gehe ich zur Arbeit. Das macht einfach meinen Rhythmus aus. Ne?
Ja.
Und deswegen wirkt sich die Verlust der Tagesstruktur so sehr aus. Ne? Und das setzt sich dann eben fort, wie du schon gesagt hast, über Rückzug von bestimmten Dingen bis hin zur Vernachlässigung der Wohnung, obwohl man Zeit hat dafür. Und das kann man von außen Faulheit nennen. Es ist aber ein psychischer Prozess. Bis hin zur Vernachlässigung der eigenen Hygiene, was zu Scham führt. Was eben dazu führt, dass ich nicht irgendwo hingehe, wo ich eigentlich hingehen sollte. Dass ich vielleicht nur noch am Abend einkaufen gehe, wenn es vielleicht schon dunkel draußen ist. Ja, bis hin, dass ich auch jemanden, der Hilfe anbietet, nicht in meine Wohnung lasse. Das ist eben viel komplizierter, als man sich das manchmal vorstellt, nach dem Motto, die müssen ja morgen um 8 einfach arbeiten gehen. Und das ist eben der größte Teil unserer Arbeit, ne, den man eben so nicht sieht.
Ja, viele denken, dass Arbeitslosigkeit total schön ist,
ja, dass
das bequem ist und die soziale Hängematte und das ist ja so angenehm. Nein, es ist gar nicht. Sich jeden Morgen aufzustehen und dann sich zu denken, wofür? Ich hatte neulich einen Kunden, der sagte zu mir, sie wissen gar nicht, wie schlimm das ist, wenn man abends nicht müde ist. Hm. Wenn man abends ins Bett geht und man denkt sich, was habe ich heute eigentlich geleistet?
Genau.
Ich werde nicht gewollt, ich werde nicht gebraucht, ich bewerbe mich und bekomme Absagen, was soll ich denn noch machen?
Genau.
Und das ist ganz schlimm für den Menschen und Arbeitslosigkeit ist ein ganz großer Stressfaktor. Das ist keine bequeme Dauerposition, das ist wirklich, das kostet Kraft, das kostet so viel Energie und dann frühmorgens zeitig aufzustehen und diesen Tagesstruktur beizubehalten, meine Gewohnheiten beizubehalten.
Ja.
Das kostet unheimlich viel Kraft.
Genau, das ist auch meine Erfahrung. Es gibt ein paar Menschen, die das trotzdem können. Das erlebe ich auch. Ich will das gar nicht besser oder schlechter nennen. Das ist einfach anders. Ne? Andere Voraussetzungen. Aber im Grunde beschreibt das, was du gerade sagst, und das vielleicht auch das, was ich gesagt habe, beschreibt einfach einen Zustand, der nicht normal ist und der von niemandem als normal betrachtet wird. Also dieses, ich muss mich im Zweifel alle 4 Wochen rechtfertigen, ich muss irgendwo antanzen, werde gefragt, wie oft ich mich beworben habe. Ich bekomme Aufforderungen zur Bewerbung per Brief. Ich bekomme sie, wenn ich die Jobcenter-App habe, auch noch in der App. Mhm. Dann kriege ich auch noch eine SMS als Terminerinnerung. Da ist ja ein bisschen, da entsteht ja auch Druck an der Stelle. Ne? So. Und so sehr ich sagen möchte, dass ein bisschen Druck gar nicht so schlecht ist, ja, habe ich doch viel die Erfahrung, dass eben genau das dazu führt, dass man sich zurückzieht oder fürchtet, Angst hat, diffuse Ängste, Briefe nicht mehr aufmacht, wie du gesagt hast. Ne? Egal, was da jetzt drinsteht, könnte ja auch was Gutes drinstehen. Ja, ich lade sie zur Jobmesse ein, lade sie zum Dreiergespräch mit deinem Träger ein, vielleicht ist das ja was für sie. wird das eben dann nicht mehr aufgemacht. Ne? Das ist ja etwas Schwieriges. Aber was wir vorhin schon angesprochen haben, es gibt eben auch die guten Momente, ja, die dich wahrscheinlich auch in dieser Arbeit halten, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es nur schwierig wird, wäre es nicht auszuhalten, oder?
Ja, wenn dann die Augen glänzen und derjenige berichtet von seinem Erfolgserlebnis. Er hat sich getraut, irgendwo hinzugehen. Ich freue mich über jeden kleinen Schritt. Ich freue mich über jeden Kunden, der zum Termin kommt, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, wie viel Überwindung das gekostet hat, das einfach zu machen. Und was für Vertrauen da ist, einfach gemeinsam diesen Schritt zu gehen. Und wenn das dann jemand tatsächlich schafft, auch noch seinen Traumberuf zu finden, wo er sagt, das ist ja so ein Job, da empfinde ich Arbeit gar nicht als Arbeit, sondern das ist ja sogar schon fast mein Hobby und dafür werde ich auch noch bezahlt. Ja. Da freue ich mich unglaublich für die Kunden, dass sie dann diesen Weg gehen. Ja. Und auch wenn dann Kunden von den Kollegen erzählen und sagen, wie schön und wie gut ihnen das tut, jetzt einfach wieder Kollegen zu haben und einen Freundeskreis sich aufzubauen. Ja. Es ist ja nicht nur, dass ich mich Geld verdiene auf Arbeit, sondern ich kann tatsächlich wirken und ich bin abends müde, weil ich was erlebt habe.
Genau. Mhm.
Das ist ganz wichtig und da freue ich mich für jeden, der das geschafft hat.
Ja, diese Frage, was habe ich heute eigentlich gemacht, den ganzen Tag, ne? Das ist tatsächlich so eine ganz bestimmende Frage, das ist auch meine Erfahrung. Ja? Und deswegen bestärke ich auch alle Menschen, die aus der Wohnung gehen, warum auch immer, wenn es nur darum geht, die Eltern zu besuchen oder Leute zu treffen, irgendwo zu helfen, ja? Auch das ist ja möglich, ne? Dass man eben ehrenamtlich irgendwas tut, dass man Erfolgserlebnis hat, Bestärkung bekommt, Bestätigung bekommt und so weiter. Und mir geht es wirklich darum, mit dieser kleinen Episode euch da draußen einen Eindruck zu geben, was das für Menschen sind und worum es bei ihnen geht. Das ist mir wichtig, weil das ist eine Ressource, ne? Das sind viele Menschen, die, wie du immer so sagst, auch außerberufliche Kompetenzen erwerben können und erworben haben, die uns, wie du so schon sagst, kann nicht jeder Game Designer werden oder Webdesigner werden. Das ist sowieso leider eine Berufsgruppe, die von der KI verdrängt werden wird. Ich hoffe, dass die Arbeitsagenturen und Jobcenter darauf reagieren und keine Vermittlungsgutscheine für sowas rausgeben. Das dauert ja aber ein bisschen, ne? bis sich so ein Tanker ändert.
Ja,
ich habe heute noch die Auflage, jedem meiner Teilnehmenden, so heißt das bei uns, seine Unterlagen auf einem USB-Stick mitzugeben. Und die meisten von denen haben gar keinen Computer, die haben maximal ein Smartphone. Und wer schon mal versucht hat, einen USB-Stick in ein Smartphone anzuschließen. Also was tue ich? Ich tue etwas, ich muss einen USB-Stick übergeben. Ich übergebe einen USB-Stick. Aber ich überspiele dadurch, dass wir als Träger eine eigene digitale Plattform haben, wo wir digitale Kompetenz vermitteln können. Ich überspiele die Daten dann auf das Google Drive meines Teilnehmenden, auf sein privates.
Sehr gut.
Mit allen digitalisierten Zeugnissen und dem ganzen Zeug, was dazugehört. Weil da hat das dann tatsächlich. Ne? Das geht mir ganz oft so, dass ich frage, gibt es einen Lebenslauf, gibt es einen digitalen Lebenslauf? Ja, da muss hier irgendwo ein USB-Stick liegen. Ja, den findet man aber nicht mehr. Ja, ich hoffe, liebe Direktion, dass ihr das auch versteht, dass ihr das vielleicht mal ändert, dass das mit dem USB-Stick ziemlicher Quatsch ist. Das ist einfach so und sehr 90er und Nullerjahre. Erstmal, du lachst nicht. Ich muss da auch mal drüber lachen, aber es ist eben auch, hat zwei Seiten. Ne? So, ja. Oder dass wir die in einer anderen Maßnahme die Auflage hatten, den Leuten Tablets auszugeben. Jetzt versuchen wir auf ein Tablet vernünftig eine Bewerbung zu schreiben. Das ist nicht so einfach. Das Tablet ist einfach ein großes Smartphone. Das heißt, du kannst da nicht vernünftig formatieren, du kannst nicht richtig tippen. Das ist alles schwierig. Ne? So etwas. Hat jemand nicht zu Ende gedacht? Hat jemand gedacht, Mensch, Tablet ist doch total in, modern. Machen wir mal so.
Ja, digitale Kompetenzen sind so wichtig und man versucht das irgendwie zu fördern, aber die Lebenswirklichkeiten, wenn derjenige zu Hause keinen WLAN hat oder keinen Internetzugang hat, keinen Empfang, ist auch schwierig.
Ja. Also im Zweifelsfall ist es ja so, wenn du es vernünftig machst, wir haben ein Projekt, ein digitales Projekt, also ein rein digitales Projekt für ukrainische Flüchtlinge, denen haben wir einen Chromebook und einen eigenen Internetrouter zur Verfügung gestellt. Es gibt ja mobile Router mit SIM-Karten drin, sodass sie kommunizieren können. Ja, ohne einen eigenen Anschluss. Also wenn man es machen möchte und das richtig ausschreibt, dann geht das. Ne? Da sind die Träger, glaube ich, auch die Letzten, die sagen, die machen wir nicht. Ja, mhm. Weil eben die Technik, die wir heute haben, ermöglicht ja vieles. Ich kann meine auf den Einzelgesprächsnachweisen digital unterschreiben lassen. Es geht alles. Ja, so. Das heißt, ich muss da nichts hinschicken, muss da nicht hinfahren, wenn es doch ein rein digitales Projekt ist, kann aber trotzdem vernünftig abrechnen. Und das macht dann irgendwie auch Spaß, weil ich dann diesen Menschen was beibringen kann. Mhm. Also ich kann ihnen Cloud Computing beibringen, ich kann ihnen einfach nur Textverarbeitung beibringen, weil es oft nicht so verbreitet ist. Oder war vor 15 Jahren in der Schule mal mit Word 97 oder so. Hat sich ja alles verändert. Ne?
Ja, wir leben in einer rasanten
Welt. Ja. Und das eben dann zeigen zu können und das eben, das schafft ja auch Selbstbewusstsein. Ja? Also diese Rückmeldung, die ich bekomme, wenn mir jemand sagt, ich habe es hochgeladen, ich habe es geschafft.
Ja.
So was ganz Kleines, aber mhm. Weil ich hatte vorher noch nie sowas gemacht. Ne? Oder einer ist bei mir rausgegangen, Ende 50, der hatte bei mir der Maßnahme das erste Mal überhaupt einen Laptop aufgeklappt in seinem ganzen Leben. Und danach, als wir fast fertig waren, sind wir losgegangen zu Kleinanzeigen und haben uns einen gebrauchten Laptop gekauft. Also er für sich.
Ja.
Ja, weil er den Enkeln zeigen wollte, was er kann.
Wie cool ist das denn?
Oder? Das macht, so macht es Spaß. Und ich habe da großen Spaß daran, weil ich ja selbst ehemaliger IT-Unternehmer bin. Und weil ich eben auch weiß, wie wichtig das ist. Ne? Mhm. Ich kann in den meisten Berufen, heute kannst du ohne diese Kenntnisse, wir reden von Grundkenntnissen, ne? Kannst du gar nichts anfangen. Selbst die Kassiererin bei Edeka muss am Ende ihrer Schicht eine Excel-Tabelle befüllen mit ihren Kassenbeständen. Wenn du das noch nie gemacht hast.
Selbst in der Pflege braucht man digitale Kompetenzen.
Richtig.
Also in allen Branchen, in allen Berufen. Und wer da sich nicht traut oder nicht die Chance hat, der ist digital abgehangen und hat schon gar nicht die Chance, sich irgendwie ins Spiel zu bringen, beim Arbeitgeber zu präsentieren. Deswegen finde ich, ist das enorm wichtig. Und wenn dann jemand sagt, ich habe das Internet nicht gelöscht, sondern ich bin mit dabei, dann ist das schon wirklich ein, ist das total toll.
Ja, genau. Ich habe das Internet gelöscht. Großartig. Ja. Glaubst du, dass das Umfeld von Menschen im Bürgergeld, dass die da behilflich sein könnten?
Wie genau meinst du das?
Also ich stelle mir etwas vor, sowas wie einen Aufruf zu machen, den Menschen zu sagen, schaut mal dahin, auch zu den Menschen, die im Bürgergeld sind. Wir alle kennen jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Die Aufgabe ist vielleicht für die Jobcenter auch zu groß. Also alle Menschen irgendwie in Arbeit zu bringen, alle Menschen zu unterstützen. Aber ich glaube, die Gesellschaft kann das. Also die Menschen in der Gesellschaft, wenn sie wüssten, mein Nachbar oder meine Nachbarin oder jemand, die ist im Bürgergeld, er ist im Bürgergeld und möchte aber gerne arbeiten, dieses Wissen mitzunehmen und selber auch aktiv zu werden oder wenigstens, wenn man mal was hört, auf diese Menschen zuzugehen und zu sagen, du, weißt du was, bei uns ist da eine Stelle frei im Lager und willst du das mit dir das mal anschauen?
Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es Kunden unangenehm ist, angesprochen zu werden, wenn sie Bürgergeld bekommen haben. Das glaube ich nicht. Was ich mir richtig gut vorstellen könnte, sind so Mitmachaktionen, dass man miteinander gemeinsam Projekte schafft und jeder darf sich einbringen, so wie er mag und wie er kann. Ob das mit einem Fahrdienst ist, ob das Begleitung bei Einkäufen ist und der junge Mensch, der vielleicht gerade keine Arbeit hat, trägt aber die Einkaufsbeutel mit nach Hause. Man darf sich einbringen, jeder ist willkommen, so wie er ist.
Ja.
Und da kommt man zusammen und man muss sich gar nicht outen als Bürgergeldempfänger oder nicht, sondern alle sind miteinander zusammen und jeder darf seine Arbeitskraft mit einbringen, das offene Ohr, das Zuhören, das Ratschlag geben und derjenige, der sich dort in dieses Projekt mit einbringt, der wird gesehen und gehört. Mhm. Und das fände ich total schön, wenn dann der Kunde darüber die Hilfe bekommt, über soziales Netzwerk, über er hat sich engagiert, er hat sich eingebracht und hat sich getraut, eine Hilfe anzufragen und kann aber gleichzeitig auch etwas leisten.
Ja.
Das fände ich, ist so was Würdevolles. Fände ich eine schöne Idee, miteinander, alle gemeinsam, egal welchen sozialen Status ich habe.
Ja, ja, ich glaube, du hast recht, als du das Wort Stigma benutzt hast. Und das ist eben meine Vorstellung davon, daran zu arbeiten, dieses Stigma zu beseitigen.
Ja.
Und dann wäre es, glaube ich, auch nicht so dramatisch, wenn man weiß, wenn die anderen wissen, in welcher Lage ich bin und eben dann auch für mich mitdenken, vielleicht ein bisschen. Ne? Klar, wenn ich selber rausgehen kann, wenn ich es schaffe,
ja,
mich zu beteiligen, dann ist das auch so ein bisschen ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne? Aber eben dieses Stigma verhindert ja auch viel, ne? Dass ich eben schafft Scham, schafft Angst und Rückzug. Und das würde ich gerne besprechen, ob in der Gesellschaft, ob wir uns dieses Stigma auch überhaupt leisten können, ne? Wenn es doch so eine Hinderung darstellt.
Ja, es wäre schön, wenn das nicht da wäre. Ne? Ja. Wenn ich habe ja auch Kunden, die gehen Vollzeit arbeiten, aber die haben eine Familie, die ist so groß, dass sie alleine diese Familie nicht ernähren können von einem Vollzeitjob.
Okay.
Und dann ist der Vollzeitarbeiter, der wirklich sich einbringt und gar nicht mehr machen kann, trotzdem immer noch Bürgergeldempfänger.
Ja.
Und wenn er dann in den Medien hört, na, die Bürgergeldempfänger sind alle nur faul und liegen auf der Couch rum, wie schmerzhaft ist das für denjenigen oder derjenige, der eine Krebstherapie hinter sich hat und jetzt wieder auf dem Weg der Genesung ist,
ja,
und wird dann als als fauler Mensch bezeichnet oder dargestellt. Und es ist aber nur jemand, der gerade eben die Hilfe braucht, aber daran arbeitet, wieder teilhaben zu dürfen.
Ja, genau.
Ja, das fände ich schön, wenn es dieses Stigma nicht gäbe. Viel Glück für wirklich. Diese.
Ja, danke. Genau, und deswegen ist es, glaube ich, auch notwendig oder angebracht, mal ein Wort zu den bevorstehenden Landtagswahlen zu sagen. Und das richtet sich jetzt vor allen Dingen eben an unsere Kunden, an Bürgergeldempfänger, die ja auch Wähler sind. Ja. Schaut euch die Programme an, was die Parteien mit dem Bürgergeld vorhaben. Denn es betrifft euch, ganz persönlich. Und schaut eben hin, was mit den Schwachen der Gesellschaft geschehen soll. Und trifft eine weise Wahlentscheidung. Denn wir haben nicht so oft Gelegenheit zu wählen und es ist unser demokratisches Recht, an der Stelle eben auch unsere eigene Zukunft zu bestimmen. Und wenn es mich doch betrifft, vielleicht ist es der Moment, ich muss mich ja nicht so oft darauf aufraffen, politisch zu denken, aber das wäre mal ein Moment, wo man sich mal aufraffen müsste vielleicht, politisch zu denken, sich zu informieren, nehmt den Wahl-O-Mat oder was auch immer, aber informiert euch und trefft eine weise Entscheidung und vielleicht auf dem Nullnenner geht bitte alle wählen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, auf jeden Fall, jede Stimme zählt. Und wenn jemand eine Stimme hat und dann auch noch Gebrauch davon macht, dann hat er mitgestaltet. Und das ist auch schon was ganz Wichtiges.
Genau. Katrin, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das hat mir Spaß gemacht,
ja,
mit so einem kompetenten und vor allen Dingen erfahrenen Menschen darüber sprechen zu können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nicht regelmäßig wieder, weil ich immer noch in meinen Projekten stecke und auf meiner Seminarreise bin, aber es wird eine Folge 48 geben. Mach's gut. Tschüss.